Inwiefern spiegeln Videospiele und ihre Kultur gesellschaftliche Machtverhältnisse? Vor welchen Herausforderungen steht die Spielindustrie und welche strukturellen Mechanismen prägen sie? Wie können virtuelle Welten utopische Möglichkeitsräume eröffnen? Das war ein Auszug aus der Beschreibung des Sammelbandes Spielkritik, kritische Perspektiven auf Videospiele im Kapitalismus. Dafür ist mir zugeschaltet Holger Pötsch, einer der Herausgeber des Buches. Hallo Holger, ich hoffe, wir verstehen uns.
Ja, hallo Torben. Ich höre dich gut, ich hoffe, ihr hört mich auch.
Wir hören dich auch sehr gut. Erstmalig im deutschsprachigen Raum, ich zitiere wieder aus dem Beitragstext, haben die BeiträgerInnen kritische Perspektiven auf herrschende Ideologien sowie die Produktion und die Nutzung eines Mediums, dessen gesellschaftliche Relevanz stetig wächst. Dabei finden sie Zugänge über Kunst, Wissenschaft sowie Journalismus um Videospiele im Spannungsfeld von Kapitalismus, Patriarchat und Kolonialismus unter die Lupe zu nehmen. Ja, das hat mich erstmal beeindruckt. So aus meiner eigenen Erfahrung als Student der Medienwissenschaft in Halle muss ich sagen, dass ich wenig kapitalismuskritische Lehre erfahren habe und häufig habe ich das Gefühl, viel Lehre nach so Marktlogik ausgerichtet war. Auch so manchmal so ein kultiges Abgefeiere von Prekarität im Medienberuf, auch so eine Begleiterscheinung. Im deutschsprachigen Raum unterstellt ihr so eine gewisse Einmaligkeit diesen Bandes, den ihr jetzt rausbringt. Welche Institutionen, welche wissenschaftlichen Kontexten hältst du denn dafür verantwortlich, Holger?
Gute Frage. Also in den Medienwissenschaften und vor allem auch den Kommunikationswissenschaften, vor allem in Deutschland, würde ich sagen, dass der Kapitalismus sehr oft irgendwo der Elefant im Raum ist. Also wenn man ein bisschen näher hinschaut, dann sind es kapitalistische Prozesse und Kontexte, die sehr großen Einfluss auf sowohl die Wirkungsweise als auch die Produktion von Medieninhalten haben. Das wird aber selten thematisiert, leider. Man kann da anfangen, also was zum Beispiel die Nachrichtenproduktion in privaten Medien angeht, was natürlich als Gegengewicht gedacht ist zu den öffentlich-rechtlichen Medien, aber eben trotzdem großes Paket an Problemen nach sich zieht. Wenn man eben Nachrichten für Profit produziert, dann ist das was anderes, als wenn man Nachrichten produziert, um die Öffentlichkeit eines demokratischen Staates eben aufzuklären. Und dasselbe gilt eben auch für Kulturproduktion. Man sagt ja immer, dass das Kunst- und Kulturfeld der Raum ist, in dem in einer Demokratie eben herrschende hegemonielle Zustände herausgefordert werden können müssen, um der Kunst eben sozusagen eine demokratische Rolle dann zuzuschreiben. Ich würde sagen, dass das im allerhöchsten Grad auch für Populärkultur gilt, die durchaus auch kritisches Potenzial hat, häufig. Das wird aber eben selten realisiert. Und dann kann man eben dann die Frage stellen, warum.
Du bist Professor für Medienwissenschaften mit den Schwerpunkten Medien und Krieg, Spielstudien, Bildung und Technologie sowie digitale Kultur an der UIT, also die Arktische Universität Norwegens in Tromsø. Ganz weit im Norden Norwegens, gilt sogar als nördlichst gelegene Universität der Welt. Lass uns mal gerne in dein Sammelband reingehen, den du mit herausgegeben hast. Du hast das Buch natürlich nicht allein rausgegeben. Wer waren denn die MitherausgeberInnen? Und das kann ich, glaube ich, schon mal vorwegnehmen. Wie lief denn der Arbeitsprozess ab bei den großen geografischen Entfernungen zwischen euch?
Also es ist ja in der Wissenschaft häufig so, dass man sich mal persönlich treffen muss, um eben solche Ideen überhaupt mal zu haben für solche Projekte wie dieses Spielkritikbuch zum Beispiel. Und da war also für Thomas Spies, Scheider Kurt und mich war eben das Netzwerk kritische Kommunikationswissenschaften KRIKOWI sehr ausschlaggebend. Ich habe nämlich Thomas auf einer Konferenz, der Konferenz KRIKOWI, die alle 2 Jahre stattfindet, kennengelernt. Wir haben uns dann zusammengesetzt und haben eben so eine Idee entwickelt für einen Sammelband zur Spielkritik, weil uns eben aufgefallen ist, in Deutschland fehlt irgendwo so ein bisschen. Es gibt durchaus kritische Ansätze, natürlich, die gibt es überall, aber so eine Sammlung dieser kritischen Ansätze in einem Band auf Deutsch, das ist uns eben abgesehen von einer Sondernummer, die von Eugen Pfister unter anderem herausgegeben wurde, vor ein paar Jahren, bisher, da wo es um Marx und Computerspiele ging. Haben wir gesagt, da fehlt noch was im deutschen Sprachbereich. Und dann haben wir halt angefangen, jeder für sich zu gucken, wer könnten da beitragen dann. Thomas hat dann vorgeschlagen, auch noch Shader Kucht mit reinzunehmen, weil sie halt ein sehr gutes Netzwerk hat an Leuten, die dann auch nicht unbedingt immer nur eine akademische Perspektive präsentieren, weil im Band ging es uns eben darum, nicht nur akademisch vorzugehen. Da sind sehr akademische Kapitel drin, aber es gibt eben auch Kapitel, die mehr in Richtung journalistische Richtung gehen und eben welche, die wirklich ganz einfach künstlerisch ausgerichtet sind auch, weil wir wollten so eine ganzheitlich kritische Perspektive bieten. Ganz kurz zu Thomas Spieß, also der hat ja einen Doktorgrad gemacht über Spielstudien in Köln, hat das Buch rausgegeben Trauma im Computerspiel, eine Monographie vor ein paar Jahren. Und Scheider Kucht ist Kulturkritikerin und bekannt für die Bücher Radikale Zärtlichkeit vielleicht am meisten und dann auch das Buch Hass. Und wir haben uns da recht gut getroffen, auch mit unserem jeweiligen Hintergrund. Wir haben hauptsächlich dann, nachdem wir eben uns einmal getroffen hatten, haben wir dann weitergemacht über Zoom. Wir haben uns über Zoom getroffen, weil ich halt in Nordnorwegen wohne und das ist ziemlich weit. Das sind 2 Stunden Flug bis Oslo und dann nochmal anderthalb mindestens bis Köln zum Beispiel. Ist es besser, das eben digital zu regeln manchmal. Was auch besonders ist vielleicht an dem Spielkritikband, wir haben gesagt, wir wollen jetzt nicht nur eine theoretische Perspektive eröffnen auf kritische Ansätze, sondern wir wollen Kritik auch irgendwie in der Publikationspraxis verwirklichen. Und da waren halt auch wieder Shader und Thomas sehr instrumentell. Die haben nämlich eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, damit wir die Autoren, die nicht fest an der Universität angestellt sind, für die Beiträge auch bezahlen können. Und das hat sehr gut funktioniert. Da konnten wir also verhindern, dass wir da unsere ja, nur kurzfristig Angestellte oder nur 50% Angestellten oder gar nicht angestellten Kollegen ausbeuten für den Band. Den konnten wir dann eben für die Kapitel auch bezahlen. Und dann ein ganz großes Dankeschön an den Transkript Verlag. Der hat nämlich über Förderung dafür gesorgt, dass der ganze Band über die Netzseite von Transkript als Open Access gratis heruntergeladen werden kann. Und das eben auch wir sagen ja auch, okay, wir sind öffentlich finanzierte Forscher. Und dann geht das ja nicht, dass die Forschungsresultate dann sozusagen hinter einer Paywall sind. Das läuft der ganzen Idee unseres auch praktischen kritischen Ansatzes sehr zuwider. Und da war das eben perfekt, dass wir in Transkript so einen tollen Verlag gefunden haben, der dafür auch sehr offen ist und dann eben auch möglich gemacht hat, dass das als Open Access einfach runtergeladen werden kann, der Band. Ich finde es aber immer schön, den auch physisch in der Hand zu halten. Deshalb kann ich auch empfehlen, den einzukaufen. Das ist sehr schön gearbeitet auch mit den Illustrationen von René Westrich. Und ja, gute redaktionelle Bearbeitung auch bei Transkript.
Finde ich sehr interessant, dass ihr in eurer Arbeit als ForscherInnen auch das, wo ihr eine Kritik dran formuliert, verarbeitet. Kommen wir auch direkt ins Buch mal rein, ins geschriebene Wort, im Prolog, den ihr so schön Eindenken nennt. Da sprecht ihr darüber, welchen Begriff der Kritik ihr anwendet. Wie formuliert, konzeptioniert und versammelt ihr vielleicht auch Kritik im Sammelband Spielkritik?
Ja, Kritik ist ja ein weites Feld, ne? Also ein sehr schillernder Begriff, der in unterschiedlichster Weise angewendet wird. Zunächst mal, Spielkritik wird häufig in die Richtung verstanden, dass man sagt, das ist eine Art von Kunstkritik. Man hat Literaturkritik, man hat Filmkritik, dann hat man eben auch Spielkritik, wo man dann eben Spiele sozusagen ja, anmeldet in einer Zeitung und so und dann eben seine Kritik dazu vorlegt. Also unser Begriff ist viel weiter gefasst. Es geht uns darum, gesellschaftskritisch zu denken, eben zu gucken, wie Kulturprodukte Einfluss nehmen können auf Politik und auf Individuen und wie in Kulturprodukten eben bestimmte gesellschaftliche Zustände nicht nur widergespiegelt, sondern auch praktisch reproduziert werden. Das ist also ein weit gefasster gesellschaftskritischer Kritikansatz, den wir hier verfolgen. Ja, wir fangen eigentlich, wenn ich mal ein bisschen so detailliert rangehen kann, hier fangen wir eigentlich mit Kant an, dieser großen, wie man oft sagt, kopernikanischen Wende in der Philosophie, wo er eben sagt, es geht jetzt nicht mehr darum, sozusagen die Welt ontologisch zu verstehen und zu begreifen, sondern es geht eben darum, das Bedingungsgefüge aufzudecken, das unsere Erkenntnis der Welt überhaupt erst möglich macht. Und das ist so ein Ansatz, der war für alles kritische Denken, was danach kam, über die Frankfurter Schule oder Ansätzen von Judith Butler oder Nancy Fraser oder ja, man kann im Buch nachlesen, die ganzen Namen, sehr, sehr, sehr entscheidend. und haben das dann eben von der allgemeinen sozusagen Epistemologie weiterentwickelt in Richtung Gesellschaftskritik durch Karl Marx, wo dann eben der Kapitalismus auch reinkam, als ein sehr, sehr wichtiges und zentrales Element heutiger Bedingungsgefüge für Kulturproduktion. Und mit Bedingungsgefüge meine ich also externe Verhältnisse, die es sozusagen prädisponieren, was überhaupt gesagt werden kann in der Kultur, was dargestellt werden kann, wer eine aktive Rolle hat als Held oder welche politischen Zustände implizit als natürlich und richtig dargestellt werden. Und wenn man dann die globale, vor allem englischsprachige Kulturproduktion schaut, dann sieht man eben wieder mal, der Kapitalismus ist der Elefant im Raum. Den kann man nicht thematisieren. Slavoj Žižek und Frederick Jameson haben ja mal gesagt, famously, "Today it seems easier to imagine the end of the world than to imagine the end of capitalism." Also heutzutage ist es einfacher, das Ende der Welt sich vorzustellen, in all diesen apokalyptischen Filmszenarien und so, als sich das Ende des Kapitalismus vorzustellen. Und das sehen wir als großes Problem an, wenn man sich keine Alternativen mehr vorstellen kann, also sie nicht mal mehr vorstellen kann, dann versteinert Politik. Dann versteinert Politik und demokratische Alternativen werden verdeckt. Demokratische Alternativen, die wir im Moment absolut brauchen. Weil wir haben jetzt seit Jahrzehnten gesehen, in welche Ecke der Kapitalismus uns gerade drängt. Wir rasen mit hoher Geschwindigkeit und immer noch steigender Geschwindigkeit genau auf eine Wand zu. Und das ist klar in Richtung Ökologie, das ist klar in Richtung Ungleichheit, das ist klar in Richtung extrem wachsenden Verteidigungsausgaben oder Militärausgaben, wie man sie eigentlich nennen muss. Also überall stehen die Zeichen auf Sturm und der große Komplex, der dahinter steht und viele von diesen Dingen bedingt und auch auslöst und verstärkt, Kapitalismus kann man überhaupt kaum thematisieren, weder in der Politik noch eben in der Kulturproduktion. Und wir denken, man muss es in der Kulturproduktion wieder thematisieren können. Man sieht auch Tendenzen dazu in letzter Zeit. Es gibt einige Serien und Programme, die da ganz vorsichtige Ansätze machen. Ich würde zum Beispiel mal für alle, die mit Fallout vertraut sind, die Serie Fallout empfehlen, die auf einem Computerspiel basiert. Da wird das ein bisschen aufgegriffen. Muss man aber schon Sinn für das Computerspiel haben, weil sonst wirkt die Welt doch ziemlich abstrakt und komisch. Ja, okay. Stell mal meine nächste Frage, sonst fange ich hier an zu plappern.
Ja, sehr gerne. Du hast gerade schon so angefangen, davon auch zu referieren, wie in anderen Medien, zum Beispiel im Fernsehen, eine kulturpolitische Analyse kapitalismuskritisch ausgerichtet werden kann. Was gilt es denn zu beachten, wenn man Videospiele in der Medienwissenschaft einer gewiss anders gearteten Analyse unterzieht?
Ja, wieder gute Frage. Wie mit allen Medien gibt es ja unterschiedliche Ansätze zur Analyse von Medien. Also einmal kann man sagen, was werden dafür Inhalte vermittelt? Sowohl implizit als auch explizit. Das ist die klassische Inhaltsanalyse oder narratologische Analysen, wo man eben guckt, was wird hier repräsentiert und wie. Ne? Und dann schaut man, okay, was wird meistens repräsentiert und was fällt eben raus, was wird nicht repräsentiert. Ein anderer Ansatz für die Analyse von Medienprodukten wäre natürlich zu fragen, okay, wie sind denn überhaupt die Produktionsbedingungen hier? Unter welchen Bedingungen arbeiten denn die Leute, die in dieser Industrie angestellt sind? Und ja, es ist eine Industrie. Also für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, aber die großen Spielproduktionen heutzutage, die haben Budgets, die sind größer als die Budgets von Hollywood-Filmen. Und man arbeitet da jahrelang an Produkten wie Starfield oder The Last of Us Part 2 oder solchen Sachen. Also die wirklich großen internationalen Titel. Und da stellt sich dann eben auch die Frage wieder, welche Rolle, welchen Einfluss haben Investoren auf die vermittelten Inhalte? Welche Rolle haben Fans oder die Targeted Audience, also die Leute, für die man das Spiel implizit macht, wo man erwartet, dass die das dann auch kaufen, dass sich das rechnet? Welchen Einfluss haben solche Kalkulationen, was die jetzt gern sehen möchten, auf die Inhalte von Computerspielen? Und dann sieht man eben, dass wenn man sich immer nur auf Profit ausrichtet, das eben eine gewisse generische Gleichschaltung beinhaltet eigentlich. Also man produziert gerne mehr vom selben, vor allem in Produkten, die eben sehr, sehr teuer sind, damit man eben garantiert dieses Return of Investment hat. Dass man weiß, okay, die Gelder kommen auch wieder rein, weil die Leute werden das kaufen, die spielen gerne weiße Helden, die rumschießen. Und dann machen wir das halt wieder, das hat immer funktioniert, das funktioniert halt jetzt nochmal. Manchmal hat man Glück, da kommt ein kleines Studio. Man könnte zum Beispiel mal 2015 gucken, This War of Mine, entwickelt von einem damals kleinen polnischen Entwickler 11-Bit Studios. Das hat eine ganz andere Perspektive von Krieg vermittelt. War aber auch ganz billig, also die mussten sich nicht mit Investoren rumärgern. Und die haben ein Kriegsspiel gemacht, das einzig aus der Sicht von Zivilisten vermittelt wird. Und wurde dann ein Riesenerfolg, weil man da einfach Glück hatte. Man hat ein bisschen Geld gehabt, um ein Spiel zu machen, hat eine Idee gehabt und dann hat man auch gesehen, ach, das ist auf fruchtbaren Boden gefallen. Also Indie-Produktionen gibt es schon auch, aber die großen Produktionen, der große Rahmen der Kultur ist sehr oft von kapitalistischen Profitmaximierungsideen bedingt. In Computerspielen im Verhältnis zu Kino gibt es noch eine dritte, zum Beispiel Film, gibt es noch eine dritte Analyserichtung. Also Narratologie haben wir schon geguckt, was wird vermittelt. Dann haben wir geguckt, Produktionskontext, also wie werden Spiele überhaupt produziert und wie sind die Bedingungen da und was hat das wieder für einen Einfluss auf Inhalt. Und die dritte Richtung wäre bei Spielen, dass man guckt, wie funktionieren denn die Spielpraktiken überhaupt. Also wie wird das Spiel angenommen? Wie wird damit gespielt und wie können Spieler auch versuchen, die intendierte hegemonische Botschaft des Spiels durch ihre Spielpraktiken zu unterwandern? Das ist eben auch ein ziemlich interessantes Feld, wo man dann zum Beispiel in Richtung Spielmechanik gucken muss, wie bedingt das Spiel die Interaktion des Spielers mit der Spielwelt und mit Charakteren in der Spielwelt? Und da hat man ja in vielen Spielen, vor allem Shootern, eben das Problem, dass die Spielmechanik keine andere Interaktion mit anderen Charakteren zulässt als Mord, sozusagen töten, schießen. Ja? Das ist aber kein naturgegebener Zustand, wie man weiß. Man kann ja Konflikte auch anders lösen. Allerdings wird da eben eine ganz andere Botschaft in diesen großen Titeln naturalisiert. Und das eben wieder aus Profitkalkulationen, wenn man eben sagt, oh, Shooters haben immer gut funktioniert. Wir haben eine feste Audience, die das gerne machen. Und wenn man dann eben diese Spielpraktiken anguckt, dann sieht man auch schnell, dass sich die vereinzelten Praktiken dann auch zu richtigen Spielerkulturen eben verfestigen können, die dann eben wieder größeren Einfluss auch über soziale Medien auf die Spielproduktion üben können. Und im Verhältnis zu Shootern sind das oft ziemlich rechtslastige Gruppen werden, die oft auch sehr frauenfeindlich agieren können, sehr sexistisch, sehr rassistisch. Und das ist dann eben wie sagt man, so ein Teufelskreis, wo man sozusagen aufgrund seiner Profitkalkulation denkt, wir müssen jetzt ein Produkt machen, das die Leute nicht abstößt, weil an die wollen wir ja was verkaufen und dadurch dann eben dieselben Tendenzen durch die Titel, die produziert werden, weiter verstärkt. Und da denke ich eben vor allem an die klassischen Shooter wie Call of Duty-Szenarios und so weiter. Ja.
Gehen wir noch weiter im Buch vor, dann erklärt ihr euch mit einer Einteilung der Beiträge in verschiedenste als verbüberschriebene Kapitelabschnitte. Das ist einmal Erinnern, dann gibt es noch das Kapitel Arbeiten, Ermächtigen und das letzte Kapitel, das besteht aus einem Wortspiel, nämlich Agieren und Agitieren. Welche Implikation ergibt sich denn aus dieser so gearteten Unterteilung und warum habt ihr sie gewählt?
Also Unterteilungen in Sammelbänden sind oft auch dadurch bedingt, was für Papers und Interessen die Autoren, die man anspricht, eben haben und worüber sie gern schreiben möchten. Allerdings ist natürlich auch eine andere strukturelle Logik hier am Werk. Also Erinnern zum Beispiel. Kulturelles Gedächtnis, Gedächtnispolitik werden über Medien ausgehandelt. In Medien, vor allem auch in Kulturprodukten, diskutieren Gesellschaften mit sich selbst, wer sie sind, wer sie waren und wohin sie gehen. Deshalb ist eben hier ist ein sehr politisch wichtiges Feld, kann man sagen. In diesem Erinnerungsfeld, da geht es dann eben hauptsächlich auch um Inhalte. Also welche historischen Inhalte werden hier naturalisiert, werden hier reproduziert in diesen Spielen. Und da geht es eben teilweise auch um diese toxischen Spielkulturen, die eben eine bestimmte Art Idee vom Mittelalter haben als männlich dominiert und so weiter. Und da geht es also darum, in dem Teil Erinnern geht es eben darum, auszuleuchten, welches Verhältnis besteht zwischen kulturellem Gedächtnis und dem kulturellen Mediumspiel. Arbeiten, da waren wir ja gerade schon, da geht es um den Produktionskontext hauptsächlich. Also wie wird Arbeit und Arbeiten in Spielen vermittelt, Inhalte, aber auch wie sind eben die Arbeitsbedingungen in der Spielproduktion und wie kann das eben wieder gewisse Auswirkungen auf Inhalte haben. Ermächtigen, da ging es uns dann darum, nicht nur Kritik verliert sich häufig in der negativen Beschreibung existierender Zustände, Kritik erschöpft sich leider häufig in der Beschreibung dessen, was wir nicht haben wollen, was wir im Moment haben, was aber problematisch ist, zeigt aber keine Alternativen auf. Ja? Und da ging es uns eben in den beiden Teilen her, ermächtigen und agitieren, eben darum zu zeigen, wie durch Spiele Agens geschaffen werden kann, nicht nur für den Spieler im Spiel, sondern auch für den Spieler als politisches Subjekt in Gesellschaften. Wie können Spiele zum Beispiel zur demokratischen Meinungsbildung anregen, zur politischen Mobilisierung, zur Organisation, ob in Gewerkschaften oder politischen Parteien oder in loseren Netzwerken? Weil es ist, Spiele, Computerspiele sind ein mächtiges Medium und sie sind natürlich immer politisch. Deshalb kann man die eben auch politisch dann für progressive politische Zielsetzungen einsetzen, dachten wir. Und in Agitieren, da ging es dann eben ein bisschen darum zu sagen, okay, es geht nicht nur darum zu ermächtigen, sondern man kann auch durch Spiele, wie Ian Bogost das so schön gesagt hat, mit seiner Procedural Rhetoric und seinen Persuasive Games, man kann eben auch für gewisse politische Projekte agitieren durch Spiele. Und da ging es eben hier. Darum ging es eben in dem letzten Teil.
Da würde mich auch noch interessieren, welcher Beitrag im Sammelband, du hast sie wahrscheinlich alle auch gelesen, hat dich denn am meisten begeistert, hat dir am meisten gegeben?
Och, also das ist eine Frage, die ist eigentlich unmöglich zu beantworten. Der Arbeitsprozess und unsere Einleitung war super. Also ich habe viel gelernt durch die Zusammenarbeit mit Thomas und Shader. Das war eine ganz fantastische Reise, die wir da zusammen gemacht haben. Alle Kapitel haben mir was Neues beigebracht. Alle sind absolut lesenswert. Die vielleicht kreativste oder neueste Idee, an die ich überhaupt nicht gedacht hatte vorher, das war vielleicht Astrid Enslins Beitrag über das politische Potenzial der Folkmechanik in indigenen Videospielen. Wo es ihr eben da, und das ist im Teil Ermächtigen, wo es ihr eben darum ging, zu fragen, also Urbevölkerungen, indigene Bevölkerungen, wie zum Beispiel die Samen hier in Nordnorwegen. Wie können bestimmte Spielmechaniken deren alternative Sicht auf Natur, auf Relation zu Natur, auf menschliche Gesellschaften, Werte und so weiter vermitteln? Das war wirklich innovativ und ich habe in die Richtung überhaupt noch nicht gedacht gehabt vorher. Also für mich persönlich war vielleicht der Beitrag von Astrid Enslin dann der mir am meisten gegeben hat, wenn ich wählen muss. Das ist aber, wie gesagt, eigentlich für mich unmöglich.
Ja, sehr verständlich auch. Du hast auch schon ein bisschen drüber geredet, aber trotzdem, zuletzt möchte ich dich mal fragen, welche Wirkung erhofft ihr euch mit diesem von euch veröffentlichten Sammelband? Also welches weitere Nachwirken, welches weitere Nachleben, welche vielleicht auch Entwicklungen müssen Videospiele in Zukunft gehen, um utopisch weitergedacht, vielleicht auch die von euch angestrebte, in den einigen Kapiteln emanzipatorische Praxis zu entwickeln.
Also wir hoffen, dass es eine Initialzündung ist. Wir hoffen, dass die Leute, die hier beigetragen haben, eben diese Ideen dann auch weitertragen, sich weiter vernetzen. Wir hoffen, dass das Netzwerk kritische Kommunikationswissenschaften, also KriKoWi, auch verstärkt auf Spiele guckt, vielleicht einen eigenen Workshop dann macht auf den Konferenzen oder ein eigenes Panel, also so eine Reihe von Vorträgen in die Konferenzen integriert und einfach, dass auch den Medienwissenschaften generell, den Kulturwissenschaften aufgeht, wie wichtig eben kritische Perspektiven vor allem auf Spielmedium sind. Wäre natürlich schön, das auch übersetzt zu sehen, das Buch irgendwann mal, vielleicht ins Englische oder in andere europäische Sprachen, weil es ist immer noch, man muss, wenn man was kritisieren hier soll hier in dem Buch, dann finde ich, es ist halt sehr fokussiert auf europäische und US-amerikanische Spielproduktion und japanische natürlich, weil das sind die großen Bereiche, sozusagen die großen. Und hat eben wenig zu, also Spielproduktion, Spielstudien im globalen Süden zum Beispiel, das fehlt. Und auch ein Beitrag, der fehlt, der sollte eigentlich drin sein von Sonja Fizek, aber wie es halt häufig so ist, ist da nicht immer die Zeit, die die Autoren dann auch brauchen, um was beitragen zu können. Das wären zum Beispiel die ökologischen Konsequenzen von großen Spielen, die eben hauptsächlich serverbasiert sind. Also da sind so große Datenzentren, die da die ganze Zeit rechnen müssen, wenn die Leute hier Fortnite spielen zum Beispiel. Und das hat halt enorme ökologische Konsequenzen. Also die großen Datencenter, die zum Beispiel Fortnite betreiben, produzieren sehr viel CO2 und verbrauchen sehr viel Wasser, um ihre Geräte zu kühlen. Der Beitrag fehlt in dem kritischen Teil hier. Ja, eben, wir hoffen auf eine Initialzündung. Wir hoffen, dass vielleicht auch dann Leute, die sich ein bisschen isoliert fühlen mit kritischen Perspektiven, dann die Idee kriegen, okay, ich gehe jetzt mal Richtung Krikowie, schau mal, ob ich da ein Netzwerk finde. Oder uns eben als Herausgeber direkt anschreiben, hey, wie können wir zusammen was machen? Oder auch Kontakt zu den einzelnen Autoren aufnehmen, wenn sie sehen, oh, der schreibt ja genau über das, worüber ich schreibe. Dass man einfach mal den Mut hat, dann eine kleine E-Mail zu schreiben und mit den Leuten Kontakt aufzunehmen.